Fangen wir an. Es gibt noch ein, zwei Ansagen vorher.
Hatte ganz ein bisschen höher.
Sind die nächsten Veranstaltungen?
Achso, wenn du jetzt gerade was sagst.
Also ich möchte unseren regelmäßig stattfindenden Diskussionskreis ankündigen, der alle 14 Tage stattfindet am Donnerstag. Nächster Termin ist nächste Woche am 29. Juni um 18 Uhr im Vivi-Gebäude der Universität im Raum 2085, zweiten Stock. Für nächsten Donnerstag haben wir uns vorgenommen, das Thema G20 weiter zu diskutieren, also was in der Diskussion heute nur angerissen worden ist, vielleicht nicht fertig diskutiert werden kann und sonst an Fragen im Zusammenhang mit dem Gipfel und dem Protest dagegen noch offen ist, das wird dann diskutiert. Okay, die Veranstaltung machst du. Ne?
Ja, zweiter Hinweis wäre, da liegt ja vorne am Büchertisch auch schon ein Ankündigungsflugblatt aus für eine Veranstaltung, die dann in der Woche nach dem Gipfel am Dienstag, den 11. Juli, zur Außenpolitik von Trump, Trump's America First, unmissverständliche Ansagen an den Rest der Welt, von Professor Margaret Wirth von der Redaktion vom Gegenstandpunkt. Gut, kommen wir zu der heutigen Veranstaltung. Wir haben die übertitelt G20, der Gipfel gemeinsamer Verantwortung. Imperialistische Konkurrenz in Höchstform. Der Gipfel hat ja jede Menge Protest erregt, sind alle möglichen Demonstrationen angekündigt. Was wir uns für heute vorgenommen haben, ist eine Klarstellung über das, was eigentlich auf so einem Gipfel stattfindet, weil wir der Meinung sind, dass, da kann man ja in der Diskussion noch drauf kommen, dass das eigentlich bei den diversen Kritikern deutlich zu kurz kommt, um es mal vorsichtig zu sagen. Also was geleistet werden soll mit dieser Veranstaltung, messt es auch gerne daran, ist eigentlich ein ja, richtiges Feindbild zu stiften. Es gibt einen auffälligen Kontrast. Auf der Agenda eines Gipfels, wie des G20-Gipfels in Hamburg, stehen mehr oder weniger alle großen aktuellen Probleme. Vom Hunger über Migration, Unterentwicklung, Klima, Freihandel, Steuerflucht, Finanzfragen. Am Ende eines solchen Gipfels stehen keine Beschlüsse, wie Merkel explizit sagt, also ja, auf diesem Zitatenzettel, ich werde den nicht im Einzelnen durchgehen, wird nicht alles durchgehen, aber es ist vielleicht auch so ganz informativ. Also Merkel sagt da explizit, die G20 ist ein informelles Gremium. Es werden keine Gesetze beschlossen, keine Verordnungen erlassen, sondern im besten Fall gemeinsame Absichtserklärungen für Freihandel, gegen Protektionismus, für ein Eintreten gegen den Klimawandel und so weiter. Und dieser Kontrast, die großen Themen und gleichzeitig kommen nur formelle Absichtserklärungen raus, dieser Kontrast führt bei den professionellen Beobachtern, die ihre Zeitungskommentare in den großen Tageszeitungen schreiben, zu dem Befund, viel Lärm um nichts. Die sind da sehr abgeklärt, haben auch schon viele Gipfel mitgemacht. Bei den in Fragen Hunger, Klima, Flüchtlinge und so weiter engagierten Organisationen führt dieser Kontrast zu vorprogrammierter Enttäuschung. Vorprogrammiert sage ich deshalb, weil auch diese Beobachter vom Gipfel nicht ernsthaft eine Lösung des Welthungers oder des Klimawandels erwarten, gleichwohl diese Erwartungshaltung für ein Mittel des Protests halten. Und das wirft Fragen auf. Die Beobachter haben offenbar einen ganz anderen Maßstab als die Staatschefs. Warum treffen sich die betreffenden Mächte in aller Regelmäßigkeit, mal als G7, mal als G20, obwohl es jetzt in Anführungszeichen zu verstehen, obwohl mehr als feierliche Absichtserklärungen nicht zu erwarten sind? Es wird zu zeigen sein, dass dieses Obwohl keins ist. Die Beobachter messen den Gipfel an ihren Erwartungen und diagnostizieren Fehlanzeige bezüglich ihrer Erwartungen. Aber die Staatschefs treffen sich ja nicht, um Probleme nicht zu lösen. Warum treffen sie sich also? Warum halten sie neben aller ihrer sonstigen Diplomatie solche Gipfeltreffen für notwendig? Diese Frage stellt gleich niemand. Wir wollen sie beantworten. Gleichfalls beantworten wollen wir, was es mit diesen gemeinsamen Problemen auf sich hat, Hunger, Klima, Finanzfragen, die da alle auf der Agenda des Gipfels stehen, für deren Betreuung sich die G20 zuständig machen, wo schon bei der Definition dieser Probleme, erst recht bei dem, wie man mit ihnen umgehen soll, heilloser Streit anfängt, der im besten Fall dann durch sehr mühsam hergestellte Formelkompromisse zugedeckt wird. Und was soll überhaupt diese Gipfeldiplomatie bei der Händeschütteln und Gruppenfotos mindestens so wichtig sind wie ein eventuell aufgelegter Fonds gegen den Hunger? Zum Schluss kommen wir vielleicht auch noch drauf, was ist los, wenn der Trumpel aus dem Weißen Haus genau diese Einvernehmlichkeit ziemlich demonstrativ kündigt. Die Erklärung des Gipfels soll diese Fragen beantworten und sie soll gleichzeitig dafür taugen, sozusagen geistig, nicht in folgende Fallen zu tappen. Die erste Falle wäre, die Macht, die die G20 versammeln, ist kein neutrales Potenzial, das sich mit etwas gutem Willen und viel Druck für lauter gute Zwecke verwenden ließe, zum Beispiel für die Abhilfe von Hunger, Klimawandel und so weiter. Die großen gemeinsamen Aufgaben, die sich der Gipfel auf seine Agenda schreibt, sind unserer Meinung nach keine Anliegen, für die man sich stark machen sollte, um dann deren Lösung durch den Gipfel zu vermissen. Und zu guter Letzt die Tatsache, dass Trump auf dem Gipfel wahrscheinlich den bösen Buben gibt, sollte einen nicht dazu verleiten, in der Kanzlerin und den Staaten, die sie hinter sich versammelt, die Stimme der Vernunft zu erkennen. Gut, also das sind die Fragen, die ich beantworten will. Es ist explizit als Diskussionsveranstaltung gedacht. Der Vortrag wird nicht so wahnsinnig lange dauern. Ich will ihn aber auch nicht hier am Stück jetzt runter erzählen, sondern zwischendurch pausieren. Der Vortrag hat im Prinzip 5 Teile. Im ersten Teil will ich der Frage nachgehen, was eigentlich diese Macht ist, die sich da in Form der G20 versammelt. Im zweiten Teil will ich dem nachgehen, dass dieses Kollektiv, was sich da versammelt, um über die Welt zu befinden, sich selber ein Kollektiv größter Konkurrenten ist. Im dritten Teil soll es dann um die eigentliche Gipfeldiplomatie gehen. Und weil das ein bisschen abstrakt ist, das zu charakterisieren, was eigentlich auf so einem Gipfel stattfindet, um sich das klar zu machen, will ich das hinterher noch an einem Beispiel, nämlich an der Migrations-, an der Flüchtlingsfrage verdeutlichen. Und im allerletzten Punkt geht es dann um das, wie diese normale Gipfeldiplomatie jetzt durch das Auftreten von Trump aufgerüttelt wird. Okay, also zum ersten Teil, Macht gebiert und gebietet Verantwortung. Will ich reden über dieses Zitat, was da ganz am Anfang steht. Merkel sagt also über den G20-Gipfel, Die G20 trägt besondere Verantwortung in globalen Wirtschaftsfragen. Sie vereint immerhin 2/3 der Bevölkerung der Welt, 3/4 des Handels und über 4/5 des Bruttoinlandsprodukts der Welt. Wenn wir uns also im Rahmen der G20 auf bestimmte Positionen oder auf bestimmte Vorgehensweisen einigen, dann ist das von großer, man kann sogar sagen, größter Relevanz für die globale Wirtschaftsentwicklung. In aller Unbefangenheit sagt Merkel auf, womit den Staatschefs Verantwortung zukommt. In Bevölkerung, Handel, Bruttoinlandsprodukt macht sie ohne Umschweife nichts als Machtpotenziale aus, die sich bei den G20 zu einer weltbeherrschenden Machtgröße akkumulieren. Und das ist unbefangen und verlogen zugleich. Es kommt daher wie ein unschuldiger Eintrag aus einem Wirtschaftslexikon, Bevölkerung, Handel, Bruttoinlandsprodukt. Aber Merkel reklamiert diese Daten unmittelbar und in aller Selbstverständlichkeit für die Entscheidungsmacht über die Welt, die daraus erwächst. So sieht es auch alle Welt, und der Einwand ist auch gar nicht, dass dem nicht so wäre. Zu fragen ist, ob man sich solchen Reichtum und die Macht, die daraus erwächst, wie ein frei verfügbares Mittel für die Abhilfe der Übel dieser Welt vorstellen darf. Oder ob dem Charakter dieser Machtquellen nicht schon zu entnehmen ist, wofür diese Macht einzig taugt und wofür nicht. Um mal mit dem Titel Bevölkerung anzufangen. Die Zahlenverhältnisse, ne? 2/3 Bevölkerung, 3/4 Handel, 4/5 Bruttoinlandsprodukt der Welt, stehen ja auch dafür, dass das Volk in diesen, den G20-Staaten, nicht einfach herumlungert, sondern produktiv angewandt wird. Und zwar produktiver als im Rest der Welt. Sonst käme das ja gar nicht zustande, dass 2/3 der Bevölkerung 4/5 des Handels und 4/5 des Bruttoinlandsprodukts zustande bringt. Wie? Ist auch kein Geheimnis. Nämlich in einer national herbeiregierten Mischung aus viel Leistung und bescheidenem Lohn. Man muss nur an den deutschen Stolz auf den Erfolg der Agenda 2010, auf seinen wachsenden Niedriglohnsektor denken oder zum Beispiel an die Machtfülle, die es Frankreichs neuen Präsidenten gestatten soll, endlich die ungemütlichen Arbeitsmarktreformen durchzusetzen, die es braucht, damit Frankreichs Wirtschaft wieder wächst. Denn das enthält Klarstellungen über den ausschließenden Charakter solchen Reichtums. Produktion und Handel sind nicht einfach Güter und deren Verteilung, sondern wie selbstverständlich als ein Reichtum gefasst, der dem Staat, der über ihn gebietet, Macht einspielt. Das heißt, die Bevölkerung samt allen ihren Arbeits- und Lebensverhältnissen ist genauso selbstverständlich als Potenz der Beförderung solchen Reichtums und damit ebenso als Machtquelle verbucht. Solcher Reichtum ist nicht für die da, die ihn schaffen, sondern stiftet Potenzen der Macht, die über ihn gebietet. Ausschließend ist dieser Reichtum auch nach außen, denn es geht darum, billiger und besser zu sein als das Ausland. Nur dann gelingt es dauerhaft, möglichst große Teile des Bruttoinlandsprodukts der Welt bei sich zu konzentrieren und im Handel möglichst viel vom Geld der Welt zu verdienen. Aufschlussreich sind ja für sich schon die Kategorien, die diese Anstrengung bezeichnen. Markteroberung, Verdrängungswettbewerb und so weiter. Also quasi fast schon ja, aus dem Militärischen entlehnte Kategorien. Gleichgerichtete Anstrengungen anderer Nationen sind aus dem Felde zu schlagen. Dafür wird die Macht mobilisiert und der Erfolg dabei spielt der Macht neue Mittel ein. Deswegen denke ich, ist es albern und sachfremd, sich das vorzustellen, so vorzustellen, dieser Reichtum würde erst mit aller Macht bei den G20 monopolisiert, um ihn dann mit den zu kurz gekommenen Staaten zu teilen. Aus dieser Macht, die die G20 aus Volk, Produktion und Handel schlagen, sehen sich diese Staaten befähigt, eine Berechtigung, ein Recht abzuleiten, nämlich dem Rest der Staatenwelt Ansagen zu machen. Also anderen Staaten, die immerhin ebenfalls lauter höchste Gewalten sind, ebenso Hoheit über Volk und Territorium haben, Bedingungen für deren Fortkommen zu setzen. Diese Gleichung von Machtfülle und Entscheidungskompetenz in den großen Weltfragen sagt Merkel so selbstverständlich auf, nochmal bezogen auf das Zitat, wenn wir uns einigen, ist es von größter Relevanz für den Rest der Welt, dass damit über die getroffene Aufteilung der Welt in deren maßgebliche Macher und den kläglichen Rest der 200 Staaten gar kein Wort verloren wird. Die werden ja noch nicht mehr erwähnt, aber es ist damit glasklar. Die fallen nicht ins Gewicht der Machtverteilung, sind als Objekte der Entscheidungen der großen Mächte verbucht, von denen die globale Wirtschaftsentwicklung abhängt. Auch hier geht es nicht darum, diese Macht gleich Verantwortung der G20 für den unmaßgeblichen Rest der Staatenwelt zu bestreiten oder als unberechtigte Anmaßung anzuprangern, sondern das als Klarstellung über den Charakter dieser Macht zu nehmen, wenn sie so natürlich aus dem Anteil an der Weltwirtschaft herauswächst. Es wird schon so sein, dass die armen Staaten von den Reichen und Erfolgreichen abhängig sind. Aber was spricht dafür, dass die ihre Macht dann dafür gebrauchen, um den armen Staaten aus der Patsche zu helfen? Es wird schon so sein, dass die Verliererstaaten der Weltmarktkonkurrenz abhängig sind von so Sachen wie Marktzugang für ihre Produkte, von Kapital, das sich bei ihnen anlegt, von Kredit, der sie schon längst zu Schuldnerstaaten gemacht hat. Und am Ende hängen sie womöglich auch noch von Hungerhilfe und Caritas ab. Aber spricht das dafür, den erfolgreichen Staaten etwas anderes zuzutrauen, als dass sie diese Abhängigkeit ausnutzen? Wenn die Macht, die Merkel für die G20 reklamiert, aus ihrem Anteil am weltweiten Reichtum erwächst, dann hat sie auch gar keinen anderen Zweck, als diesen Reichtum, diese Machtquellen zu mehren. Dann haben sie ihre Macht dafür gebraucht, reich zu werden. Dann nehmen sie sogar mal einen ganzen Kontinent, Afrika zum Beispiel, jetzt auf dem Gipfel, in den Blick als Quelle zukünftigen Wirtschaftswachstums für sich, was auch immer dann am Ende dabei rauskommt. Also Zwischenfazit zu diesem Punkt: Es ist offenbar so, dass aus Reichtum Macht erwächst. Macht über die Insassen eines nationalen Standorts sowieso, aber auch noch über den Rest der Staatenwelt. Aber spricht diese Abhängigkeit dafür, sich in ihr gedanklich einzurichten und die Befugten dann auch für die möglichen Wohltäter der Menschheit zu halten? Wir meinen nein. Also das gab ja einige Argumente dafür. Machen wir noch den zweiten Teil und dann mache ich eine Pause. Der zweite Teil heißt also, dieses Kollektiv G20 ist ein Kollektiv gleichzeitig von Konkurrenten. Das Kollektiv, das Merkel zur Gestaltung der Welt berufen sieht, ist selbst ein Kollektiv von Konkurrenten. Und zwar nicht erst auf dem Gipfel, sondern bei der Erwirtschaftung der Grundlagen ihrer Macht. Der zitierte Befund der geballten Wirtschaftsmacht der G20 ist ja insofern eine Lüge, als er einfach die Potenzen der versammelten Staaten zusammenzählt, als wären die sich nicht die größten Konkurrenten um eben diesen Reichtum und die daraus erwachsene Macht. ob Deutschland bei jeder chinesischen Übernahme einer deutschen Firma argwöhnt, China wolle sich Potenzen eines zukünftigen Weltmarktgewinns aneignen, oder umgekehrt nicht nur die USA die deutschen Exportüberschüsse als ihre Schädigung anprangern. Wenn diese Staaten, USA, China, Deutschland, Russland und etliche andere, 4/5 des Bruttoinlandsprodukts der Welt produzieren, dann addiert sich da nicht einfach etwas, denn sie erwirtschaften ihren Reichtum hauptsächlich auseinander und stehen damit ganz prinzipiell in einem handfesten Gegensatz zueinander. Die Konkurrenz um den Reichtum erzeugt Gewinner und Verlierer unter den staatlich betreuten und geförderten nationalen Kapitalen. Sie bestreiten sich wechselseitig den Reichtum, den die Staaten als Grundlage ihrer Macht fest eingeplant haben. Diese Benutzung fremder Reichtumspotenzen für den Erfolg des nationalen Kapitals, seines Rohstoffe, Arbeitskräfte, Produktionsmittel, Zahlungsfähigkeit, also fremdes Geld, hat im fremden Souverän, unter dessen Hoheit diese Potenzen stehen, eine Schranke. Der fremde Staat muss sich bereit erklären, auf seinem Boden die Potenzen eines anderen Nationalkapitals wirken zu lassen, das heißt, ihm den Zugriff auf die nationalen Mittel der Reichtumsproduktion ermöglichen, ihm die rechtlichen und materiellen Bedingungen dafür öffnen. Er soll die Benutzung der Reichtumspotenzen in seinem Land mit der Festigkeit eines Rechts gewähren, das nicht angesichts unerwünschter Bilanzen einfach einkassiert wird. Und diese Erlaubnis zur wechselseitigen Instrumentalisierung ist längst ausgestaltet zu einer ganzen Weltwirtschaftsordnung samt WTO, also World Trade Organization, sogar mit Schiedsgerichten, vor denen man sein Gegenüber für unfaire Konkurrenzpraktiken verklagen kann, wie das meinetwegen die Deutschen gegenüber angeblich zu billigem chinesischen Dumpingstahl gemacht haben und dann vor der WTO Klage erheben, und wenn sie Recht bekommen, dann bekommen sie damit die Genehmigung zum Strafzoll. Also fast wie daheim, innerhalb eines Staates, wo die Staatsgewalt die Regeln der Konkurrenz der Kapitale verhängt. Aber auch nur fast. Denn die Hüter dieser sogenannten regelbasierten Weltwirtschaftsordnung sind niemand anders als die Staaten, die in ihr um Reichtum und Macht konkurrieren. Das Gesamtkunstwerk globalisierte Weltwirtschaft, in der Staaten als Kapitalstandorte um den Zuspruch des internationalen Geldkapitals konkurrieren, beruht also auf einer Bereitschaft, die sie ebenso beständig durch die Schädigung der nationalen Interessen der Beteiligten strapazieren. Gerade Ergebnisse von ziemlich einseitiger Verteilung eines beschönigt sogenannten wechselseitigen Nutzens machen die Zustimmung der Souveräne als fortlaufende und verlässliche Sicherheit des Fortgangs der Konkurrenz unabdingbar. So hängen die Staaten voneinander ab, nämlich von der Bereitschaft, die ausgehandelten Konditionen des zwischenstaatlichen Geschäftsverkehrs einzuhalten. Die Strapazierung der einander eingeräumten Rechte der Benutzung durch die Beschädigung der Interessen des Partners erzeugt bei den Staaten das Bedürfnis, sich getrennt von ihrem alltäglichen Verkehr des Stands ihrer bi- und multilateralen Beziehungen zu vergewissern. Wie viel Gemeinsamkeit ist noch zu haben angesichts der Bilanzen, die die Staaten aus der Wechselseite